Sally Florence, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst, ist ganz viel.
Hallo Jan, danke vielmals dir für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Ich bin Florence Schelling, ehemalige Eishockey-Nationalmannschafts-Goalie und mache jetzt ganz viele verschiedene Mandate, die ich habe. Unter anderem bin ich im Verwaltungsrat von I Believe in You. Ich mache ein Referat. Ich bin aktuell ein Buch am Schreiben und coache Leute coachen in die Entwicklung rein und so weiter.
Jetzt gerade so vor einem Monat knapp in Peking war als Delegierte von Swiss Olympic. Du hast ja selber schon 4 Olympiaden als Sportlerin erlebt. Wie war es jetzt so als Delegierte an eine Olympiade zu gehen, die jetzt vielleicht ein bisschen spezieller waren als deine 4 Vorherige?
Es war sehr speziell gewesen. Es war natürlich auch komplett anders gewesen. Ich habe, als ich auf China gereist bin, ist das noch gewesen, bevor das Village aufgemacht hat. Und ich habe dann dort eigentlich Swiss Olympic unterstützt bei der ganzen Vorbereitung, dass dann eigentlich die Häuser dann parat sind, wenn die Athleten ankommen. Und das ist für mich sehr, sehr spannend gewesen, um zu sehen, was eigentlich alles
hinten dran
gemacht wird. Ja. Weil eben vorher 4-mal Olympische Spiele gehabt, wo man ins Village kam, hat es geheissen, da, du bist in dem und dem Zimmer. Und dann ist natürlich schon alles organisiert, da, alles schon schön.
Und so.
Genau, darum sehr, sehr speziell gewesen, mal ein bisschen hinterher gesehen, um zu sehen, was eigentlich alles gemacht wird, die verschiedenen Sitzungen, die gehalten werden und so weiter. Das war wirklich sehr, sehr spannend gewesen und ich bin froh, dass ich die Möglichkeit gehabt, um dort dabei zu sein.
Welche Stelle wäre heute bei dir Olympia?
Olympia hat einen sehr hohen Stellenwert bei mir. Und das einerseits sportlich gesehen, das ist das Highlight von ich sage jetzt mal, den meisten Athleten. Ihrer Karriere und nur schon die Grösse der Olympischen Spiele, all die verschiedenen Nationen, die zusammenkommen an einem Ort, die verschiedenen Sportarten, die zusammenkommen an einem Ort, das gibt es so nur einmal und darum finde ich das wahnsinnig. Und dann halt eben noch das Ganze drumherum, wo man dann auch erleben tut, wo halt wirklich neben dem Sport auch ist. Man lebt als Profi dort, es wird eigentlich alles, was man will, wird einem zu Füßen gelegt und natürlich nur schon auch die Möglichkeit haben, zum sich austauschen können mit anderen Athleten von anderen Ländern, von anderen Sportarten, das ist so einmalig und darum für mich der absolute Wahnsinn.
Mit 17 bist du an den ersten Olympischen Spielen. Wie würdest du dich, Florence, von dort beschreiben?
Ja, ich war noch ein Kind. Wir haben uns dort zum ersten Mal qualifiziert für die Olympischen Spiele. Das heisst, wir sind mit der Mannschaft hergegangen. Niemand hat so recht gewusst, was auf uns wird zukommen, was denn die Olympischen Spiele sind. Wir haben kennengelernt, aber natürlich nur aus dem Fernsehen, aus den Zeitungen und so weiter. Und als ich dann dort war, es ist so gross. Das habe ich mir niemals erträumt, dass es so gross ist. Und wenn ich eigentlich von Turin rede, dann sage ich eigentlich immer, dass ich ein Tourist war dort. Weil eben man hat so viele Möglichkeiten, nur schon im Village innen, was man kann zum Zahnarzt gehen, man hat einfach Möglichkeiten, die unendlich sind. Und
eigentlich fast ein kleiner Kosmos in diesen Spielen.
Genau. Und dort habe ich wirklich einfach, ich kann alles machen, ich kann alles sehen. Und dort ist definitiv der Sport eigentlich wie so ein bisschen zum Nebenschauplatz geworden.
Wann ist denn der Sport so richtig im Fokus gerückt? Also ich nehme schon an, dass es 2006 im Sport war, aber wann hast denn du so gemerkt, mal, also ich habe Talent, ich habe den Fleiss und jetzt wollte ich mal schauen, wie weit das reicht. Aber wann ist denn das gekommen? Ist das schon mit 17 so?
Das ist schon vorher
gekommen. Ah, vorher,
ja,
okay.
Ja, auf jeden Fall. Weil, wenn ich das nicht gehabt hätte, dann wäre ich nicht an die Olympischen Spiele gekommen. Nein, das habe ich so ich glaube, so richtig realisiert oder das erste Mal das richtig realisiert habe ich wahrscheinlich, als ich 13 war. Bin.
Mhm. Warum?
Weil ich, als ich 13 war, bin, habe ich eigentlich mein erstes Aufgebot bekommen für die Nationalmannschaft.
Okay, das war schon für... klar, Goli.
Ja, ja, ja. Das war echt von Anfang an klar. Und das, also für mich war es auch, es war nicht irgendeine Junioren-Nationalmannschaft, sondern gerade
bei den Frauen.
Bei den Frauen. Und das ist für mich gerade so ein bisschen, ja, zuerst ein bisschen ein Schock gewesen. Also ja, ich habe zuerst gemeint, dass es ein Witz war. Ja. Habe ich zuerst gemeint. Und nachher dann, als ich realisiert habe, dass das ernst ist und dann auch in das erste Camp gegangen bin und auf das erste Camp hat natürlich das zweite und das dritte gefolgt, dann die erste Weltmeisterschaft und so weiter. Und dort ist dann schon relativ schnell, oder habe ich dann relativ schnell gemerkt, mal, ich bin glaube schon gut.
Ja, aber ich habe ja auch schon die ein oder andere Sportbiografie gelesen. Es ist ja dann schon, Talent ist schon wichtig. Aber was noch mehr ist, ist der Wille wirklich jedes Training und alles machen. Ist das schon mit 13 so verbissen gewesen? Oder wenn ist denn das gekommen, dass man gemerkt hat, okay, nur mit Talent lange es nicht.
Genau.
Wenn muss ich mir ein bisschen in den Arsch knübeln.
Jan, du sagst es genau richtig. Mit nur Talent lange es nicht. Das ist effektiv so. Und ich konnte relativ lange von meinem Talent leben, sage ich jetzt einmal. Und effektiv realisiert, dass nur Talent allein nicht lange tut und ich auch trainieren muss, war eigentlich dort, wo ich den Schritt nach Amerika gemacht habe. Ich habe dort Universitäts-Eishockey gespielt und als ich in die Mannschaft gekommen bin, ja, es war ein eine andere Kultur, als was ich in der Schweiz gewöhnt war.
Erzähl mal von dieser Kultur.
Ja, das ist eben einerseits natürlich, eben, man ist Student an der Universität dort und gleichzeitig ist man eigentlich Eishockey-Profi. Also, aber ja, natürlich muss das beides unter einen Hut kommen. Und dort ist dann wirklich von jedem Tag Training haben und dort wirklich die Erwartungen sind sehr hoch. Ich sage jetzt, mein Lohn, den ich bekommen habe, war mein Stipendium, was, ja, wenn man so redet, das war, glaube, zwischen 60 und 70'000 im Jahr, wo man mir gegeben hat als Stipendium. Und dann, dementsprechend sind dann auch die Erwartungen sehr hoch. Und die Erwartungen sind nicht nur sehr hoch im Spiel, dass man dort ein Spiel gewinnt und Leistung zeigen tut, sondern auf dem Eis im Training, aber auch neben dem Eis im Training, also im ganzen Off-Ice-Bereich, aber dann auch, ja, dass man dort dann auch als Student, man sagt Student-Athlete, dort ist dann auch die Erwartung, dass man im schulischen Bereich, dass man dort nicht einfach irgendwo in der hintersten Reihe ist und oder Schulschwänze tut und so weiter, sondern wirklich, man ist präsent, man sitzt in den ersten paar Reihen und echt so Sachen.
Das ist auch immer gemacht, oder?
Ja, ich muss sagen, also bei mir, das Schulische war bei mir nie ein grosses Problem gewesen, weil das für mich schon immer einen sehr wichtigen Stellenwert hatte. Von dem her das nicht, aber für mich ist definitiv die Schwierigkeit gewesen, im Training auf und neben dem Eis dort wirklich eigentlich jedes Training Vollgas zu geben. Das ist für mich
also
die Schwierigkeit.
Also Motivation gewesen. Oder einfach immer das Maximum anzukommen?
Ja, für mich war es einfach immer vorher gewesen, ich bin im Training gewesen, ich habe trainiert.
Die extra Meilen zu gehen.
Genau, genau. Oder für mich ist immer gewesen, das Spiel zählt. Solange meine Leistung im Spiel zählt, ist alles gut. Solange ich dort spiele, ist alles gut. Und das war so ein mein Mindset, das ich hatte. Und ich dann aber in Amerika relativ schnell gemerkt habe, mit dem komme ich nicht gemerkt? Weiter. Aufgrund von eigentlich, klar, die hat mich dort kennengelernt, weil sie hat mich auch auf Amerika geholt.
Ja, geoutet,
genau, oder? Genau. Also die haben mich kennengelernt, die wissen, was von mir zu erwarten ist. Aber gleichzeitig haben sie natürlich auch ihre Erwartungen im Training. Mhm. Und wenn ich denen natürlich die Erwartungen nicht erreiche, dann komme ich nicht zum Spielen. Oder? Weil dann habe ich natürlich in meinem ersten Jahr sind wir sogar 4 Goalies gsi in dieser Mannschaft.
Ah, der Konkurrenzkampf war grösser.
Ja, obwohl ich habe dort gewusst, ich bin die Beste von diesen vier im Spiel. Aber ich war nicht im Training. Und dort war für mich dann eigentlich der Moment, wo ich gemerkt habe, wenn ich nicht die Beste bin im Training, dann kann ich nicht spielen. Und das ist dann nachher dort, also habe ich auch sehr eng mit dem Coach zusammengearbeitet, um mich wirklich eigentlich dort, dem Mindset eigentlich entgegenzugehen und mich dem auch öffnen und realisieren, dass das, es lange nicht einfach nur im Spiel Performance zeigen, sondern es muss auch im Training gemacht werden, weil dort werde ich ja besser.
Hast du denn auch gemerkt, dass die Wertschätzung vom Frauensport in Amerika grösser ist, wo dich vielleicht dann auch mehr gefordert hat, weil im Fußball sieht man sie ja in Amerika. Ich weiss gar nicht, wie es im Eishockey ist, aber ist denn das auch noch ein Ansporn gewesen, besser zu werden, weil vielleicht Bedingungen auch besser gewesen sind wie das in der Schweiz?
Ja, also der Stellenwert ist weltweit weg von dem, was wir hier haben. Also dort ist das Frauen-Eishockey
ja, in der Finale. Oder?
Genau. Also das ist anerkannt. Dort geht es um etwas. Es wird unterstützt. Wir haben den gleichen Stellenwert gehabt, wie unsere Männermannschaften in der Liga und so weiter. Also von dem her der Stellenwert komplett anders, als was wir hier in der Schweiz haben. Ein Ansporn ist jetzt das für mich nicht unbedingt gewesen. Weil für mich ist es darum gegangen, ich habe die Passion fürs Eishockey und ich möchte Erfolg haben im Eishockey. Das ist unabhängig davon, ob die Leute das Spiel kommen schauen oder nicht.
Ja, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Das mag sein, aber weil natürlich alle besser waren, weil halt die Ausgangslage halt anders ist, muss ich dann dein Potenzial rein von den Trainingsmöglichkeiten und so ja gleich ein Ansporn gewesen, um besser zu werden, oder? Weil die Infrastruktur ein anderer
absolut, war. Absolut. Also das ist das, was ich vorher gesagt habe, oder? Man war eigentlich Profi. Wo in der Schweiz, ich habe das Glück gehabt, um in der Schweiz können, hauptsächlich bei den Männern spielen.
Also ich habe ein Interview gesehen, dass das für dich ganz normal dann geworden ist. Aber wie war es denn so gewesen, für dich dann auch, dass nachher dann wieder zu den Frauen zu wechseln, wenn du mit Männern gespielt hast, ist das ein grosser Unterschied gewesen?
Am Anfang ja. Halt einfach, ich habe das Frauen-Eishockey kennengelernt von der Nationalmannschaft aus. Aber dann eigentlich jeden Tag in einer Frauenmannschaft spielen, das war für mich neu gewesen. Aber das war kein Problem gewesen. Also ich konnte mich dort relativ schnell anpassen und ich hatte auch mega Freude gehabt und eben auch für mich sehen, was positiv ist an dem, weil eben ich bin natürlich als einzige Frau in einer Männermannschaft, man ist halt immer die Frau dort. Und dort, wo ich dann nachher auf Amerika gegangen bin, ist das dann natürlich klar gewesen. Gut, ich bin einfach ein Teil von der Mannschaft und sind alle, so wie ich auch bin, sind Frauen.
Ja, dann ist dann gleich mal nach 2:06:27, aber du kannst mich gerne korrigieren, weil die Zahlen sind immer so. Wenn du Glück gesagt, der erste MVP kam, oder? Von der Frauenliga, glaub. Du bist zweimal, eine ist 2:14 und eine ist 2:07.
Also von der Schweiz?
Allgemein, glaub. Also ich habe mal etwas gelesen, dass 2:17 der erste grosse Preis bekommen hast. Aber ich muss
es nicht mehr.
Aber wenn hast du so gemerkt, mal, ich gehöre zu den weltbesten Goalies im Frauen- und vielleicht auch sonst? Wenn hast du so selber realisiert?
Ja, also ich glaube nicht, dass es irgendwie einen Moment
am Morgen früh.
Das glaube ich nicht, aber ich glaube schon, der Fakt, dass ich an den Olympischen Spielen in Turin teilgenommen haben. Das ist wie so, ich bin glaube dort die Jüngste gewesen aus der Schweizer Delegation. Habe zu dem Zeitpunkt schon 3 oder 4 Weltmeisterschaften gespielt. Habe dann auch nachher Weltmeisterschaft um Weltmeisterschaft gespielt. Habe weitere Olympische Spiele gespielt gehabt. Das ist irgendwie, ich glaube, das ist einfach aufgebaut.
auf gutem ja, Fundament, oder?
Ja, irgendwie, oder einfach die Akkumulation. Ich bin ja natürlich jedes Jahr immer besser geworden. Und das ist nachher, ja, ich weiß nicht.
Ja, aber wenn man dann irgendwann mal oben ist, wie bleibt man so lange oben? Weil das ist dann gleich 42 mit den Bronzemedaillen und auch sonst jede Menge Auszeichnungen. Aber man wollte dann oben bleiben, weil oben
das ist es so. Schön. Genau.
Wie ist denn das gewesen?
Ich glaube, das hat sehr, sehr viel damit zu tun mit dem Trainer, den ich hatte, an der Northeastern University, also dort, okay, wo ich in Amerika studiert habe, weil er hat mich dort wirklich, er hat mir eigentlich die Augen pushed geöffnet und hat mich wirklich gepusht und ich sage jetzt mal, das sage ich jetzt Jahre, nachdem er nicht mehr mein Coach ist, weil selbstverständlich, ich war dort natürlich auch noch jung und ich wollte spielen, aber ich wollte möglichst wenig dafür machen. Ja. Und er war eigentlich der, der mir die Augen geöffnet hat und mich auch immer wieder herausgefordert hat. Und so. Und ich bin ihm bis heute dankbar, dass er das gemacht hat, weil das hat mir komplett meine Augen geöffnet, das hat mir mein Mindset geändert, weil ich sage jetzt, jeder Tag ist ein Tag, wo du kannst besser werden, auch wenn du in etwas perfekt bist, kannst du noch perfekter werden. Und eigentlich jeden Tag, wo du nichts Neues gelernt hast oder nichts dich verbessert hast, ist für mich eigentlich ein verlorener Tag. Und das habe ich wirklich in Amerika ist mir das bewusst geworden und ich lebe das seitdem. Und das ist unter anderem auch ein Grund, wieso ich immer weitergemacht habe. Und ich weiß, jede Saison bin ich besser geworden, weil ich an den kleinen Sachen gefeilt habe. Ich habe wirklich mein Spiel auseinandergenommen, ich habe mein Umfeld auseinandergenommen und ich habe wirklich geschaut, wo kann ich was optimieren, wo kann ich mich verbessern, wo muss es noch ein bisschen dort gefeilt werden und dort etwas geändert werden. Und das hat mir auch unglaublich Spass gemacht. Und das ist die Passion, die ich hatte für sie so okay. Das ist echt das, was mich getrieben hat. Wenn ich nur die Hälfte von dieser Passion hatte, dann hätte ich das nicht machen können. Aber durch das, dass es wirklich Eishockey so eine grosse Passion in meinem Leben war, konnte ich das so können machen.
Nachher so oben sein und so den Ausblick von oben geniessen. Aber irgendwann ist an den Zeitpunkt gekommen, zu merken, es geht vielleicht nicht mehr so gegen oben, sondern es wird eher herabgehen. So Thema Rücktritt. Wie war denn das?
Also bei mir war es überhaupt nicht so, dass es nicht mehr bergauf gegangen ist.
Okay.
Also gar nicht mehr. Ich glaube, meine letzte Saison ist die beste Saison, die ich jemals gespielt habe. Und ich bin mir sicher, dass ich auf dem noch aufbauen konnte, weil auch diese Saison hat sehr, sehr viel, also in meinen Augen, sehr viel gehabt, wo man noch verbessern kann, wo ich auch hätte wollen noch verbessern. Ja, für mich war der Moment, gewesen, wo ich gesagt habe, ich bin nicht mehr 100% dabei.
Der Freude her?
Genau. Also einfach die Passion, wo dann einfach nicht mehr so stark war, wie sie war, also wo sie vorher war. Und dann für mich auch, ich habe zu dem Zeitpunkt mein Wirtschaftsmasterstudium abgeschlossen. Ich habe gewusst, ich möchte eigentlich wieder zurück in die Schweiz zügeln. Ich wollte eine Arbeitskarriere starten und so weiter. Und dann hat es eigentlich wie fürs Hockey per se so keinen Platz mehr gehabt. Oder ich wollte auch keinen Platz mehr machen.
Weil die zweite Karriere so am Lancieren war, oder?
Genau.
Aber wie war das, als du dann so fast zweigleisig gefahren bist? Hast du noch Zeit für dich selber?
Also ich bin mein ganzes Leben lang zweigleisig gefahren. Also ich habe entweder Eishockey gespielt und studiert oder bin in der Schule gewesen, oder habe Eishockey gespielt und gearbeitet.
Von wo kommt das so? Das Allumfängliche und das 100% überall geben? Sind ja alle so?
Ich glaube, ich habe gar keine nicht andere Möglichkeit. Nein, ich habe gar keine andere Möglichkeit gehabt, weil das Eishockey war ein Hobby gewesen. ein sehr zeitintensives Hobby gewesen, wo aber ich habe kein Geld verdient.
Das ist es.
Und dann habe ich etwas müssen machen, wo ich Geld verdiene. Und das war Arbeiten. Oder dann, wenn ich die Möglichkeit hatte, um mich natürlich weiterzubilden, dann habe ich die Möglichkeit auch genutzt.
Ist das dann auch ein Ventil gewesen, um vielleicht einmal ein bisschen Abstand gewinnen zum Sport? Also studieren, in die andere Welt hineinschauen, ja. Nicht?
Also eben für mich ist es wie, ich von klein auf, ich habe es nicht anders gekannt. Und das war eigentlich der Moment, wo wir an den Olympischen Spielen waren. Es ist dann so, so fühlt sich das an, zum Profi
zu können. Okay, erst dann?
Das ist dann so, okay, dann ist man, was sind wir, etwa drei Wochen sind wir an den Olympischen Spielen einmal gewesen. Und das sind einfach drei Wochen, wo wir mal können Profi sein konnten. Aber ich habe das sonst gar nicht gekannt. Und das ist für mich, es ist für mich normal gewesen. Ich habe das auch sehr gut unter den Hut gebracht, alles zusammen. Ich habe auch, du hast mich vorher noch gefragt, ob ich auch Zeit für mich allein mal hatte.
Ja.
Auch das habe ich gehabt.
Also okay.
Ich habe dort, ich habe ein sehr gutes Leben geführt. Und würde es so eigentlich auch wiederholen. Es braucht einfach eine gewisse Struktur, Organisation, ein bisschen Vorausplanung.
Auch können wir bei gewissem Nein sagen.
Genau, ja.
Wir haben es schon ein paar Mal angetönt, jetzt in diesen knapp 20 Minuten. Du hast immer gesagt, es ist ein Hobby und ich habe das gar nicht können professionell machen. Was braucht es denn noch, dass man Frauensportarten so anschaut wie Männersportarten, dass es so professionell ist? Natürlich sehe ich auch eine Entwicklung in den letzten paar Jahren, aber es ist natürlich immer noch nicht dort, wo es ist. Und du kennst es jetzt auch von der Wirtschaftsseite her. Was braucht es noch?
Ja, es ist leider so, also dass der Frauensport ist hinkt dem Männersport hinten rein. Gleichzeitig ist eigentlich der ganze Aufwand, der betrieben wird, ist der gleiche. Darum, das darf man eigentlich nicht vergessen. Also jetzt wirklich im Eishockey, die Eishockey-Spielerinnen, die trainieren genauso viel wie jede andere Männermannschaft auch. Die opfern eigentlich jeden Abend, um können gut trainieren, weil den Tag durch müssen sie arbeiten oder sind in der Schule. Sie opfern ihre Wochenende dafür und das ist eigentlich wirklich, ich sage es mehr oder weniger eins zu eins, das Gleiche wie die Herren haben. Und das ist einfach etwas, wo man nicht unterschätzen darf. Gleichzeitig ist das klar, es hat böse Stimmen, die sagen, ja, das Frauen-Eishockey ist aber einfach nicht genug gut. Und das stimmt so per se einfach nicht, weil klar, man kann Männer-Eishockey mit dem Frauen-Eishockey vergleichen, man kann auch Männertennis mit dem Frauentennis vergleichen und man wird sehen, nein, es ist definitiv nicht das Gleiche, aber
Ist anders.
Genau, es ist anders, weil der Mann ist auch nicht gleich wie die Frau.
Wäre auch langweilig, glaube ich.
Genau. Oder? Und das ist einfach, man vergleicht da leider oft Birnen mit Äpfeln und das sollte man eigentlich nicht. Weil, ja, es ist effektiv, es ist nicht das Gleiche, weil wir Frauen ganz anders gebaut sind. Wir können nicht die gleiche Leistung erbringen wie ein Mann. Dafür hat der Mann auch seine Schwächen bei anderen Sachen, wo Frauen stark sind. Aus dem Grund, was man sollte machen, um es können verbessern, ist halt wirklich eigentlich offen sein dem gegenüber und vor allem halt, ich sage es immer, es muss darüber berichtet werden, es muss über das geredet werden, man muss es schauen und man muss dem auch eine Chance können geben, weil an den Olympischen Spielen, man sieht es immer wieder, es ist wahnsinnig, was die Athletinnen aufs Spielfeld bringen.
Ja, du bist ja auch ein Förderer von jungen Mädchen im Eishockey. Seit eurer Bronzemedaille, wie hat sich denn das entwickelt, auch jetzt bei den Junioren innen?
Leider hat sich das nicht gross entwickelt. Man hat ja, ich sage jetzt mal, man war nicht vorbereitet auf diesen Erfolg. Und hat dann nachher eigentlich wie das Momentum nicht können brauchen.
Ja.
Und gleichzeitig ja, ist dann natürlich die Erwartungen auch an uns auch gestiegen, dass wir jetzt dann jedes Jahr werden Erfolg haben. Und das haben wir dann leider nicht gehabt. Und dann ist das relativ schnell ist das wieder ein bisschen, ja, in den Hintergrund geht.
Nach deiner Karriere, also du hast eben gekommen mit deinem Studium und so, aber nachher, was hast du für Pläne gesetzt, so nach deiner Karriere?
Ich habe eigentlich schon seit sehr, sehr langer Zeit immer wollen in der Unternehmensberatung arbeiten.
Warum?
Das ist eine wahnsinnig gute Frage.
Ja, das muss ich jetzt
wissen. Ich habe wirklich, für mich ist Unternehmensberatung ist sehr spannend, ist sehr vielseitig. Man hört eben, man hat immer mit verschiedenen Kunden zu tun, man ist auf verschiedenen Projekten. Man schafft sehr viel. Man wird herausgefordert und so weiter. Und das ist alles.
Ein Challenge.
Genau, und das ist für mich, das sind so ein bisschen die Gründe gewesen. Und das war dann effektiv auch so gewesen. Ich bin in die Unternehmensberatung gegangen. Gerade eigentlich nach meiner Karriere habe ich dort dann angefangen. Und das ist dann hinten rausgegangen. Also ich habe dann relativ schnell gemerkt, das ist eigentlich gar nicht das, was ich wollte.
Wie geht man mit so Situationen um, wenn man Vollgas reingeht? Und ich rede jetzt nicht gerne von Niederlagen, aber wenn man jetzt im Sport bleiben will, wie geht man mit Niederlagen um? Oder wie bist du mit Niederlagen umgegangen?
Eigentlich recht pragmatisch.
Cool.
Ja, also dort wirklich schnell die Situation analysieren. Was ist gut, was ist nicht gut, was am nicht Guten ist wiederum gut. Sprich, was kann man für Lehren daraus herausziehen und so weiter. Und dann eigentlich abhaken und weitergehen. Und das Wichtigste ist eigentlich, dass man nachher, wenn man wieder in die Zukunft schaut, dass man die Fehler oder das, was passiert ist, dass man das nicht nochmal wiederholen tut, sondern halt wirklich, dass man die Lehren, die man dort daraus herausgezogen hat, dass man die dann beim nächsten Schritt kann anwenden kann.
Wenn man so Sportlerinnen zulässt, heisst immer, ich kann aus den Niederlagen mehr lernen als aus der Sie.
Das ist effektiv so.
Okay, das ist nicht einfach so eine Floskel, die man braucht.
Nein, das ist effektiv so, weil ich sage, oder man sagt, oder wenn man Sieg um Sieg um Sieg um Sieg hat, dann läuft ja alles wie am Schnürli. Dann ist dann vielleicht auch mal ein Fehlpass dort oder mal dort etwas falsch, ist dann nicht so schlimm, weil man hat ja dann immer noch gewonnen. Aber Wenn man Niederlagen hat, dann schaut man das wie genauer an. Man schaut, wieso ist es, dass es so passiert? Was müssen wir verändern? Was können wir verbessern? Wie müssen wir uns anders, müssen wir auch an unserem Spielsystem feilen? Müssen wir Off-Ice-Training feilen? Oder das sind ganz viele verschiedene Aspekte, die dann aufs Mal dort reinkommen. Und das schaut man eher an im Misserfolg, als wenn alles wie am Schnürli läuft.
Ist das bei deiner zweiten Karriere auch so?
Ja, das ist so.
Ja, das find ich immer wieder spannend, weil das sehe ich auch bei mir, wenn etwas nicht so läuft. Ich studiere viel mehr dran, wieder etwas anderem. Aber du bist ja immer so eine Leaderposition gewesen, auch im Sport. Und auch jetzt nimmst du eine Leaderposition ein, auch Frauen in Führungspositionen. Auch dort ist viel Gegenwind immer da. Was fällt dir dort auf, dass es immer noch so harzt?
Also ich habe das Gefühl, Gegenwind wird man immer haben. Egal in was für einer Position man ist, egal ob man Mann oder Frau ist. Ich glaube, Gegenwind hat man zu einem gewissen Grad immer. Ich habe das Gefühl, wenn es keinen Gegenwind mehr hat, dann ist etwas nicht gut.
Das läuft lüftig.
Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass es spielt. Du hast es vorhin gesagt, Frau in Führungspositionen. Ich bin fest davon überzeugt, es spielt überhaupt keine Rolle, ob Mann oder Frau oder wer auch immer einen Job macht. Es kommt die Leistung kommt drauf an. Es kommt auf die Leistung drauf an. Und das sollte das A und das O sein, egal wo, egal wann, egal bei wem. Es ist die Leistung, die zählt.
Und die Sichtbarkeit auch, oder? Also ich sehe ja das immer, solange man es auch nicht sieht, solange kann man sich auch nicht mit dem auseinandersetzen.
Genau.
Braucht es dann noch ein bisschen mehr Mut, dass man noch mehr Sichtbarkeit generiert oder einfach von der Gegenseite Offenheit? Was braucht es noch mehr?
Es braucht beides. Es braucht beides. Also es braucht die Offenheit, um so einen Schritt können machen, zum so einen, oder so eine Möglichkeit überhaupt zu bekommen. Aber es braucht auch mehr Mut, um sich halt wirklich auch mal ein bisschen aus dem Fenster rauszulehnen und zu sagen, gut, jetzt mache ich das.
Aber du bist jetzt auch bei I Believe in You. Gerade auch wieder im Thema Sport. Willst du dort kurz mal umreissen, um was es dort geht?
Ja, selbstverständlich. Ja, es geht effektiv um den Sport. I Believe in You ist eine Crowdfunding-Plattform im Schweizer Sport. Und seit neuestem auch jetzt eine Vermarktungsagentur. Und es ist wirklich schön, zum auf so eine Art und Weise im Sport dabei zu sein und können sehen, wie die Leute im Breitensport, aber auch im Spitzensport die Plattform nutzen, um sich eigentlich finanziell können, unterstützen, damit sie ihren Ziel können angehen können.
Thema Sport. Ich wollte eigentlich die Frage am Anfang stellen, aber ich stelle sie jetzt. Du hast jetzt einen Sport in allen Facetten, glaube ich, kennengelernt, die man haben kann. Was ist der Sport für dich?
Ganz kurz zusammengefasst.
Also, das ist ein
bisschen länger. Sport ist eine Lebensschule.
Ja. Kannst du mir noch ein bisschen mehr Substanz geben? Schon, was ist gar nicht. Beschreib mir es jetzt mit deinem jetzigen Background.
Oder ich sage, im Sport, das, was man im Sport erlebt, Das sind Lehren, wo für den Rest von deinem Leben kannst mitnehmen. Eben Sieg, Niederlage, Umgang mit Verletzungen, also das Teamwork mit verschiedenen Menschen zusammenarbeiten, das gleiche Ziel erreichen, Zielsetzungen, individuelle Zielsetzungen, Teamzielsetzungen, Umgang mit einem Chef, den man nicht mag. Sprich, ein Trainer, der nicht geht. Weil, es sind alles so verschiedene Sachen. Und das im Sport
auch mit Erwartungshaltungen umzugehen, ja. Von einem selber wie auch genau. Den anderen.
Genau, oder? Man lernt mit Druck umgehen, man lernt mit Zeitdruck umgehen. Es ist wirklich das Gefühl, fast jede Situation, wo irgendwie muss auf irgendeine Art und Weise gelernt werden oder mal Erfahrung drin gehabt haben. Das ist etwas, was man im Sport erlebt.
2019 hast ja du auch, du hast vorher schon gesagt, mit den Verletzungen umgehen, eine rechte einschneidende Verletzung gehabt, wo dann du wahrscheinlich im Spital verwacht bist. Was ist dir durch den Kopf? Du kannst auch noch ein bisschen ausführen.
Vielleicht. Ja. Ich bin zum Glück schon die ganze Zeit wach gewesen. Okay, cool. Von dem her bin dort nie bewusstlos gewesen oder sonst irgendetwas. Aber ja, das war ein sehr einschneidender Unfall gewesen, den ich hatte in meinem Leben. Jetzt zurückschauend, 3 Jahre später, sage ich, das ist wahrscheinlich das Beste, was mir hätte passieren können.
Warum?
Auch dort, ich habe so viel gelernt. Ich kann so viel über mich selber lernen, ich kann so viel über meinen Körper lernen und wie noch bewusst, oder ich bin mir noch bewusster geworden, was mein Körper braucht, was ich brauche, was mein Kopf braucht, um eigentlich können richtig funktionieren. Wo ich vorher, ich sage jetzt, ein Leben auf der Überholspur hatte mit Eishockey auf höchstem Niveau, mit Studium oder Arbeiten 100%, und dann eben Freunde, Familie, alles unter einen Hut bekommen. Ich bin keine Sekunde ruhig gewesen. Und das ist aber so mein Leben gewesen. Ich habe das sehr genossen und habe das auch so wollen. Und habe dann eigentlich relativ gleich nach meinem Unfall realisiert, dass das nicht alles ist. Und ja, ich sage, ich habe eine sehr schwierige Zeit hinter mir gehabt, natürlich nach dem Unfall, weil den Unfall kann man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Aber das hat mir wieder so viel gelernt. Und ich muss wirklich sagen, ich schaue jetzt, 3 Jahre später, ich schaue komplett anders aufs Leben und mich dementsprechend auch so verhalten.
Was ist denn jetzt anders? Also, ich nehme dich ja immer noch sehr agil, powerful, wissen, was man will. Aber was hat sich denn im Mindset, nehme ich jetzt mal, angeändert?
Ja, ich glaube, das Größte, was sich verändert hat, ist wirklich Dankbarkeit. Die Lebensfreude zu haben. Nicht, dass ich das vorher nicht gehabt habe, aber jetzt ist es wie voll bewusst. Es ist nicht irgendwo im Hinterkopf, sondern es ist vorne. Auch dort, wo ich muss sagen, Situationen, wo schwierig sind oder was auch immer, ich gehe mit einem Lachen durchs Leben, ich geniesse es. Jede Herausforderung, die kommt, nehme ich an. Es ist so eine Freude am Leben, wo ich hatte das vorher auch gehabt, aber es ist wie, ist extremer, ich geniesse es mehr, ich bin viel präsenter im Moment drin.
Ja, das kann ich wahrscheinlich auch ein bisschen unterschreiben, weil eben, wo es mir da 2015, wo es mir da ein bisschen um ein Hörnchen angegangen ist, etwas überlebt oder nicht. Ich bin auch nicht ein anderer Mensch, aber ich lebe intensiver.
Ja.
Also ich mache mir schon meine Gedanken, Zielsetzungen und so, aber ich habe keine Verbissenheit mehr dran. Weil eben, ich weiss, wie schnell das gehen kann.
Darum
nützt mir auch nichts, wenn ich jetzt etwas umsfere oder will.
Ja.
Wenn es sein muss, passiert es. Und wenn es nicht passiert, dann mache ich etwas anderes. Oder?
Ja.
Wahrscheinlich ist es das Gefühl, das du
beschreibst. Oder? Genau. Also ich hätte es nicht können besser erklären. Aber ja, es ist genau das.
Und jetzt das Buch.
Ja.
Um was geht es denn? Um was geht es denn im Buch? Ist es so eine Sportlerbiografie? Ist es eine Erkenntnis? Ist es etwas aus der Wirtschaft? Was ist es?
Das Buch geht hauptsächlich darum, die Lehren aus dem Sport
auf
die Wirtschaft oder auf Leute im Privatleben überzubringen. Und das wirklich eigentlich anhand vom Beispiel Sport präziser auf meine Karriere. Durch das, dass ich habe eine sehr unterschiedliche Karriere gemacht, sprich ich habe sehr viel Verschiedenes gemacht. Eben, ich bin als einzige Frau in einer Männermannschaft eigentlich gross geworden, bin nach Amerika gegangen, habe dort studiert, habe dort Eishockey gespielt, bin nach Kanada gegangen, habe dort gearbeitet, habe Eishockey gespielt, bin zurückgekommen in die Schweiz, habe wieder bei den Männern Eishockey gespielt, habe gearbeitet, bin auf Schweden gegangen, habe dort Eishockey gespielt und gearbeitet und nachher studiert. Und das klingt alles sehr reibungslos und das ist alles anders als das gewesen. Es ist zum Teil ein unglaublicher Krampf gewesen. Es ist nicht immer alles sehr positiv gewesen. Ich habe zum Glück sehr viel Positives erlebt, das ich möchte auch teilen mit denen, die dann mein Buch werden lesen, wie halt eben kleine Sachen einen riesen Unterschied können machen im Leben von anderen. Und dann hat es aber auch sehr viel Negatives drin, wo man halt wirklich die Lehre daraus herausziehen kann. Und man muss gewisse Fehler oder Sachen muss man nicht unbedingt wiederholen.
Was ist für dich eine Pionierin oder ein Pionier? Weil das bist ja du auch.
Ja, ich tue mich, glaube ich, immer ein bisschen schwierig mit dieser Bezeichnung, weil eigentlich sehe ich mich nicht als solches, weil ich mache ich mache einfach die Sachen.
Du bist einfach du,
genau, genau. Also ich mache einfach die Sachen, wo ich passioniert bin dafür, wo mir Spass macht, wo ich kann einen Mehrwert bringen. Das sind die Sachen, wo ich mache. Ich möchte aber auch immer herausgefordert werden. Ich möchte niemals einen Job haben, wo jeden Tag genau das Gleiche ist, weil das wäre auch nicht ich. Da würde mir relativ schnell langweilig werden. Und darum, ja, ich sehe mich eigentlich mehr als so jemand, als Pionierin. Aber schlussendlich ist halt die Sachen, die ich mache, sind dann halt oftmals auch ja, Sachen, die jetzt so als erstes gemacht worden sind.
Wenn man so rausgeht wie du und halt jetzt nicht zum grossen weissen Eisberg gehört, wird man auch oft begutachtet und ist ein Gesprächsstoff. Wie geht man damit um, wenn man über eine Person redet, die man vielleicht auch jetzt nicht so gut kennt, aber man gibt gleich ein Bild ab?
Ja, ich glaube, das gehört einfach dazu. Ich habe ich habe sehr lange das Problem eigentlich nie gehabt. Und dann sind die Olympischen Spiele in Sochi gekommen.
Okay.
Und dort, das hat mir
im
so ein
bisschen... Im grössten Triumph.
Genau, das hat mir dort dann wirklich so ein bisschen, ja, ich sage, ja, das Leben auf den Kopf gestellt. Im Sinn von, ich bin eigentlich als Nobody auf Sochi gegangen. Es waren meine dritten Spiele. Wir waren in Sochi. Wir haben einfach Hockey spielen. Wir wollten unser bestes Hockey spielen. Wir sind dort wie so ein in einem Bubble drin. Kein Schweizer Fernsehen geschaut. Ich habe auch ganz sporadisch soziale Medien geschaut, weil das war dort gar noch nicht so gross. Und habe das irgendwie... Ja, ich wollte einfach... Ich wollte einfach eine Medaille holen. Und das war mein Ziel. Und links und rechts, das war ja, völlig nebensächlich. Und dann nachher haben wir die Medaille geholt. Und ich bin am nächsten Tag auf Zürich geflogen. Und dann, ich weiss das noch, als wäre es gestern gewesen. Ich bin dann mit meiner Familie, sind wir gewesen, zu Nacht essen. Also in einem Restaurant. Ja, wir wollten die Bronzemedaille feiern und dann sind wir dort in das Restaurant reingelaufen und dann die Leute Kopf dreht und so und dann haben wir so gehört, wie es ein bisschen am Nuscheln war und so und dann sind dann effektiv später am Abend, wo dann andere Leute aus dem Restaurant rausgelaufen sind dann Leute bei mir vorbeikommen und haben mich gefragt, ob sie eine Autogrammkarte dürfen haben oder ein Foto und so und das ist für mich so... Vor 3 Wochen hat niemand mich kennt und alles und dann kommt man zurück und dann wird man aufs Mal geht man in ein Restaurant und wird dort dann erkannt und dann das ist die erste Situation gewesen und das ist dann nachher also immer wieder mal vorgekommen, sei das irgendwo in der Straße in Zürich oder dann natürlich in der Eishalle sehr oft, aber es ist dann wirklich an Orten passiert, die ich jetzt überhaupt nicht erwartet habe.
Ich kann mich erschwellen.
Ja. Und ja, das ist sehr, sehr schwierig gewesen, dort mit dem umzugehen, weil dann ist aufs Mal so, warte mal, aufs Mal kennen dich auch Leute. Das ist etwas sehr Spezielles gewesen. Und das habe ich bis heute noch.
Und wahrscheinlich wird auch ein Bild dann irgendwo platziert oder gemacht, wo mit einem selbst vielleicht nicht mal so gross etwas zu tun hat, aber man muss wie mit dem Bild auch können, glaube ich, leben, weil immer nur dagegen ankämpfen kannst du dann auch nicht.
Ja, also eben, ich bin einfach mich selber. Das bin ich. Ich bin mir einfach gewissen Sachen wie bewusster geworden. Das heisst, zum Beispiel bei meinen sozialen Medien, ich tue eigentlich selten bis gar nie irgendein Foto aufladen, wo man mich mit Alkohol sieht. Ja. Oder so, weil ich einfach sage, ich habe auch Jugendliche, die mir folgen und so weiter. Und ich möchte da nicht denen etwas vorleben, wo sie dann das Gefühl haben, sie müssen das nachmachen. Und das ist, ich bin mir auch wie dem bewusster.
Der Rolle, die man halt auch
einnimmt. Genau. Aber im Großen und Ganzen bin ich mich selber und ich habe über all die Jahre habe ich mich zum Glück nie verloren.
Das ist schön. Das ist wichtig.
Ja, danke. Und darum habe ich wie so das Gefühl, wenn sich Leute das Bild von mir machen, dann kann ich das so oder so nicht beeinflussen. Weil jeder Mensch wird sein eigenes Bild machen. Ich bin einfach mich selber und solange ich mir selber treu bin, dann ist bei mir alles gut.
Ja, das ist sehr schön. Nein, ich kann das nur unterschreiben und finde es auch ganz toll. Jetzt eben das Buch, wo ich hoffe, dass ich eine signierte Ausgabe bekomme. Gehst du auch sonst noch, wenn man jetzt ein bisschen in die Kristallkugel schaut?
Was sonst noch in diesem Buch
hinein? Nein, allgemein, wenn wir jetzt das Buchprojekt ist schon ja. Jetzt graben, wenn wir jetzt die nächsten Jahre oder so, wohin geht's? Weil du Zielsetzungen und auch sagst, jeden Tag, wo du nichts zulässt, ist ein verlorener Tag, dann muss ja immer etwas rausschauen. Was steht da?
Das ist so. Verschiedene Optionen gehen mir da durch den Kopf. Also eben das, was ich jetzt mache, das Buch schreiben, das macht mir noch Spass.
Cool.
Es ist nicht ganz einfach, aber es macht mir Spass. Ich hoffe, dass das Buch möglichst viele Leute auch berühren wird. Schlussendlich hoffe ich dann auch, dass ich das Buch kann nutzen als Grundlage für was in der Zukunft noch kommt. Und dort ist für mich relativ klar, ich möchte können, in Organisationen hineingehen, wo man kann wirklich Kultur analysieren, wo man die Strukturen kann analysieren und dort dann eigentlich können Leute coachen und sie weiterentwickeln, dass man allgemein eine bessere oder nicht besser, das ist das falsche Wort, aber dass man mehr Möglichkeiten hat als Individuum, um können für sich Erfolg haben in einem Unternehmen.
Hey Flora, ich war eigentlich im Setting durch, aber ich gebe immer noch den Gästinnen Zeit, dass sie sich mir noch ein, zwei Fragen stellen können. Und an dem Punkt wären wir jetzt. Gibt es etwas, was du noch vielleicht von mir wissen oder besprechen haben? Fühl dich frei.
Ja, jetzt habe ich meine Frage an dir eigentlich schon vorher gestellt.
Ja,
aber
gibt's noch?
Aber mal, dann. Vorher hast du es ja gerade auch selber angesprochen, deine Nieren, die du im 15. gehabt hast. Wie bist du dort mit dem umgegangen, nachdem du das zum Glück überlebt hast?
Also im Nachhinein bin ich froh, dass ich das gehabt, weil ich glaube, sonst wäre ich nicht so risikofreudig, wie ich jetzt bin. Oder auch früher bin ich, also ich bin immer noch sehr ein reflektierter Mensch, aber viel weniger. Und vor allem frage ich mich immer, wenn ich an einem Problem stehe, ist es so schlimm wie auch noch dazu mal? Und wenn du kannst sagen, nein, dann findest du immer irgendwo noch eine Lösung, die vielleicht auch unkonventionell ist. Und ich habe einfach auch, also die Frage ziehe ich jetzt ein bisschen weiter, sich mit der eigenen Sterblichkeit auseinandersetzen, ist etwas vom für mich Heilsamsten, zum auch gross spielen. Weil irgendwann ist eh fertig, also kann man auch etwas probieren, weil wenn es fertig ist und ich dann irgendwann auf dem Totenbett liege und mich selber frage, hat es sich gelohnt? Und ich kann sagen, ja, dann ist es eh gut. Also weißt, und das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig, das auch mal zu erleben, weil vorher, ich bin immer schon ein lustiger Mensch gewesen, aber als Mensch mit Behinderung wirst du von der Gesellschaft, die jetzt auch langsam kippt, halt schon nicht so angeschaut, wie man es sich gerne wünscht. Aber ich habe einfach gelernt, du musst die Welt selber kreieren, in der, wo du leben willst. Und so bist du dann auch ein Sog für andere. Und so kannst du auch ein Dominostein sein, dass es eine andere Farbe in der Welt gibt. Aber zuerst musst du wissen, was du willst. Und das hilft dir natürlich, wenn du so eine Erfahrung gemacht hast, oder? Also ich weiß nicht, ob das denn für dich 2019 auch so gewesen ist, aber für mich ist es so gewesen, oder?
Absolut.
Und was ich auch noch kurz sagen wollte, das war ein Pionier, den ich dich vorher angesprochen habe. Ich kenne das natürlich auch.
Ja.
Weil ich bin auch der erste Mensch gewesen, der so eine lange Zeit jetzt im Fernsehen war. bin. Und wir sehen natürlich immer nur den Erfolg bei so Menschen wie jetzt bei dir und bei mir. Aber wie viel Blut, Schweiß und Tränen und wie viel Absagen ich auch schon hatte von Leuten, die ich denke, die kommen und das wird cool und auch ein Projekt, das sich nie realisieren, das sieht man nicht, weil ich halt jetzt nicht immer einen Podcast mache, wenn mir das Projekt abverreckt ist. Aber das darf man nie vergessen und auf dem Ufer. Und ich sage einfach, solange man hartnäckig bleibt und solange man, ich setze mir ja immer Leuchtturm, solange man den Leuchtturm immer noch sieht, nicht den Weg, sondern den Leuchtturm, solange kommt man irgendwann einmal dort hin. Ob es jetzt mit einer Kurve zwei mehr ist oder halt einmal einen Meter zwei rückwärts. Aber solange man das Ziel sieht, solange ist es möglich. Und unmöglich ist auch nur eine Annahme, bis es jemand macht. Nachher ist nichts mehr unmöglich.
Genau.
Mal froh! Ich danke dir recht herzlich und ich bin auch froh, dass ich so hartnäckig geblieben bin. Ich war ja schon länger an dir dran gewesen, aber es hat sich gelohnt. Danke vielmals.
Danke dir vielmals.
Und wenn du mich irgendwie brauchst für ein anderes Projekt, kannst du immer auf mich zählen.
Super. Danke dir vielmals.